Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Schön war's, dem Gesprächsraum für Leben und Tod. Mein Name ist Fabian Schwarz, ich bin Trauerredner aus Remseck bei Ludwigsburg und mit mir im virtuellen Podcaststudio ist mein geschätzter Freund und Kollege Thomas Knöller.
Hallo Fabian, grüß dich.
Thomas, wann warst du das letzte Mal mutig?
Ja, wahrscheinlich so in den 90ern hätte man gesagt, das letzte Mal, als ich meiner Frau widersprochen habe, war ich mutig. Tatsächlich ist der Moment, der mir einfällt, wenn ich an Mut denke, schon einer, der mit einer der letzten Trauerfeiern verknüpft war. Und zwar bei der Beisetzung, die war separat. Trauerfeier einen Tag davor, Beisetzung dann einen Tag später. Und es war eine ganz, ganz, also die Familie habe ich intuitiv einfach gemocht. Gibt es ja manchmal, dass man so die Wellenlänge hat. Und ja. Ein Wort, das mir bis heute geblieben ist aus der Feier oder aus den Erzählungen der Familie, die haben gesagt, der Verstorbene hätte immer nach Naschpartnern gesucht.
Naschpartner? Also
immer Süßigkeiten und immer mit jemand, der, wenn jemand auch Bock auf Süßigkeiten hat, super, weil dann, ne, das ist der Naschpartner.
Ja.
Und in der Folge, wo wir uns beide vorgestellt haben, Fabian, haben wir auch viel von den Tagen der Orientierung mit Schülerinnen und Schülern erzählt und in dem Ordner, in dem Methodenordner aus diesen Tagen der Orientierung mit Schülerinnen und Schülern, da gibt es ein Blatt mit der Ferrero-Küsschen-Meditation. Ob du dich noch dran erinnerst.
Dunkel.
Und das war so der Moment, wo ich dann zu Hause sage, okay, finde ich jetzt einen guten Text noch oder einen Gedanke, einen Aphorismus, den ich dann bei der Beisetzung am Grab noch sprechen kann. Oder schreibe ich einen eigenen Text um oder wie auch immer. Und dann ist mir tatsächlich wie gefühlt aus dem Nichts diese Ferrero-Küsschen-Meditation wieder eingefallen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, kann ich das jetzt am Friedhof machen? Also kann ich die jetzt mitnehmen, diese Ferrero-Küsschen, und sagen, so, wir stehen am Grab und ich sage halt einfach so, liebe Angehörige, herzliche Einladung zur Ferrero-Küsschen-Meditation. Und dann habe ich mir gedacht, und da war ich schon für einen Moment unsicher und habe ich gemerkt, nee, doch, komm, mach's sie jetzt. Also, ja. Weil mir dann gleichzeitig klar war, wenn, also neben der Traurigkeit in dem Moment der Beisetzung, glaube ich, auch alle irgendwie mindestens noch mit einem anderen halben Auge schmunzeln würden, weil sie sagen, naja, also wenn genascht wird, ja dann da oder dann mit dem Verstorbenen zusammen und dann eben ja. die philosophische, der Mut war dann, das einfach ein bisschen philosophisch zu machen, dass ja dann im Naschen Weisheit liegt. Mhm. Denn Ferrero-Küsschen, Haselnusskern, es gibt natürlich auch andere Marken mit anderen tollen Süßigkeiten, die eine Nuss als Kern haben, aber in dem Fall dann so dieses sich vom Glitzerpapier anziehen, aber nicht blenden lassen, durch die Schokoladenseite hindurch zum Kern zu kommen und im Kern, also in diesem Haselnusskern, gibt es ja dann immer noch diesen kleinen Hohlraum des Geheimnisses. Und dann haben wir tatsächlich so ihn nochmal, den Verstorbenen, gefeiert für seine Lebensweisheit, die auch im Naschen lag, mit dieser Ferrero-Küsschen-Meditation, und haben dann inklusive Friedhofsaufseher dann, der die Bestattung geleitet hat, von Seiten des Friedhofs dann zusammen alle in Ferrero-Küsschen meditiert und genascht und uns dann alle an der Urne und am Grab verabschiedet. Und gerade gestern kam die E-Mail von den Angehörigen, die sich nochmal bedankt haben und gesagt haben, wie gut, also wie schön sie auch immer noch an diese, welchem warmen Gefühl sie an die Ferrero-Küsschen-Meditation denken. Und da bin ich echt froh, Fabian, dass ich dann so die nötigen Körner Mut gehabt hatte, sowas unter Anführungszeichen liebevoll Verrücktes dann auch zu machen.
Ja.
Hast du sofort ein Bild gehabt zur Ferrero-Küsschen-Meditation noch aus deiner Erinnerung?
Ja, nicht ganz, aber jetzt, als du so gesagt hast, ich habe das, glaube ich, nie gemacht, aber es klingelt irgendwie dunkel, so, es klingelt dunkel. Er hört sich sehr, sehr, sehr rund und stimmig an. Wahrscheinlich, wenn du davor die Angehörigen gefragt hättest, ob du das machen kannst, ne, dann wäre vielleicht schon auch so ein bisschen gekommen, ich weiß nicht, kann man das machen auf dem Friedhof? So hast du einfach gemacht? Ist doch super.
Kennst du das oder was würdest du sagen, wenn du dich an eigene Feiern erinnerst, welche Spuren, also Vorsicht, kann Spuren von Mut enthalten, welche Spuren von Mut du selber schon in dir gefunden hast, um das eine oder das andere zu machen?
Ich glaube, so persönlich, dass ich jetzt spezifisch mutig gewesen wäre bei einer Trauerfeier, dass ich mich sowas getraut habe. Also ich war so kurz davor manchmal, also ich hatte ein Erlebnis, da hatte ich eine Trauerfeier und da sollte noch einer einen Nachruf halten auf den Verstorbenen. Und der kam dann so 2 Minuten vor Beginn der Trauerfeier und meinte dann, ob er vielleicht einen Schluck Wasser haben könnte vor der Rede dann, nach meiner Rede dann, dass ich ihn noch auf Puls stelle. Und dann habe ich den Friedhofsmitarbeiter gefragt, ja, haben wir Wasser? Und dann sagt er, eigentlich nicht. Und dann ist er aber doch losgerannt und hat noch eine Tasse mit Wasser geholt. Ich habe die dann auf die Theke gestellt und setze mich dann wieder in die erste, nicht auf die Theke, aufs Ambo. Wäre auch mal schön. Und stelle diese Tasse aufs Ambo und setze mich wieder runter, also aufs Redepult, für alle, die nicht kirchlich aufgewachsen sind, aufs Redepult. Setze mich wieder runter in die erste Reihe und sehe, was auf der Tasse draufsteht. Und der Verstorbene war Führungskraft und Arbeit war immer das Wichtige und auch zu Hause immer angesagt und so. Und auf dieser Tasse steht groß drauf Boss. Und dann hatte ich so kurz den Moment, ob ich da jetzt irgendwie auch Bezug nehmen soll. Hab mich dann aber nicht getraut. Also von dem her habe ich schon so Funken von Mut in mir gehabt, aber ist dann doch nicht final durchgezogen, das dann anzusprechen. Aber ich glaube, es liegt schon eher so mehr daran, immer den Mut bei anderen oder andere auch zu ermutigen, ne? Gerade so im Gespräch. Also wie gesagt, wenn du jetzt im Gespräch gewesen wärst und hättest gesagt, oh, da hätte ich so eine faire Küsschen-Meditation, dann hätten vielleicht die Angehörigen auch gesagt, ah, kann man das machen? Und dann wäre es, glaube ich, schon eher der Punkt zu sagen, auf jeden Fall. Oder wir hatten es ja auch letzte Woche in unserer Folge über, nicht letzte Woche, schon vor ein paar Wochen, hatten wir es in unserer Folge zum Thema Musik, hatten wir es ja auch von dem Lied Für immer Punk, das mal auf einer Trauerfeier kam, die ich gestalten konnte, durfte. Ja, also da dann einfach zu sagen, hey, es muss auch zu der Person passen. Ne?
Und da glaube ich, sprichst du schon einen der Schlüsselpunkte an. Weil man könnte erstmal ganz, ganz banal fragen, ja, Mut, wozu?
Ja.
Ja, ist es jetzt per se gut oder wozu soll man denn jetzt Mut haben? Und ich würde schon sagen, weil das hast du ja bei der Musik gerade angesprochen, dass die Musik ja passt zu der Person, so wie sie war. Wenn jemand Punk gehört hat, passt auch Punk. Wenn jemand Klassik gehört hat, passt auch Klassik.
Ja.
Wenn jemand Volksmusik gehört hat, passt auch Volksmusik. Also das ist die Passung kommt aus dem Leben und der Lebensgeschichte der Person, die gestorben ist und dadurch auch natürlich jetzt im Zentrum steht, die man dann nochmal liebevoll aufleben lässt und feiert. Und vielleicht ist es dann genau so, dass der Mut dafür gebraucht wird, diese Individualität aufleuchten zu lassen. Und wenn du ich meine, das betrifft jetzt die Kolleginnen und Kollegen in den Bestattungsinstituten, die versuchen ja auch schon ganz viel von dieser Individualität der Person weiterzuführen. Also ich finde es für alle, die jetzt nicht im Bestattungswesen arbeiten, vielleicht an der Stelle mal ganz liebevoll gesagt, es ist total berührend, dass Bestatterinnen und Bestatter, wenn der Leichnam ins Institut kommt, dann sprechen die tatsächlich davon, also als Terminus technicus, als Fachbegriff, der wird jetzt versorgt. Mhm. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil jeder würde ja sagen, also come on, was braucht ein toter Körper für eine Versorgung? Ne? Der Stoffwechsel vorbei, isst nicht mehr, so atmet nicht mehr, der ist halt jetzt noch da, aber was muss man da versorgen? Und doch, der wird versorgt, das heißt, der wird gewaschen, der wird tamponiert, der wird angezogen und die Bestatter, die wir kennen und die Bestatterinnen, die wir kennen, die sind ja auch so, dass sie sagen, hey, Angehörige gibt's, ein Anzug, ein Lieblingspullover, eine Lieblingshose, gibt es irgendetwas, wo sie sagen, das möchten wir ihm oder ihr nochmal anziehen, egal ob sie aufgebahrt wird oder nicht. Also selbst bei keiner Aufbahrung würden die fragen, im Sarg, wie möchten sie, dass ihr Verstorbener denn gekleidet ist? Soll ein Kuscheltier von den Enkelkindern mit dazu? Soll ein Bild in die Hand? Soll die Lieblingsuhr mit dazu? So, und da wird ja, und das finde ich so toll, dass die Bestatterinnen und Bestatter heute einfach gucken, dass der Mensch, wie er war, in der Versorgung, in der Aufbahrungssituation, im geschlossenen Sarg, so weit es geht, der oder diejenige weiterhin sein kann, die er und sie auch zu Lebzeiten war. Und dann kommt ja die Feier. Das heißt, da kommen wir zwei dann ins Spiel. Und deswegen glaube ich auch, dass unsere Aufgabe ist, diesen Mut zur Individualität weiterzumachen. Über die Musik haben wir schon ganz viel gesprochen, über die Musikgeschmäcker, aber natürlich auch zu dem, was in der Feier gesagt wird. Und das ist viel, viel mehr. Das ist viel, viel mehr als unsere Ansprachen oder die Reden, die wir beide halten. Das sind dann so, also ich mache dir ein Beispiel, Fabian, und vielleicht fällt dir bei der Gelegenheit noch eins. Also ein Beispiel, das für mich immer ganz wichtig ist, am Anfang der Vorbereitung der Feier frage ich die Angehörigen immer, möchten sie selbst was sagen? Sie sind die Gastgeber, sie müssen nicht, dafür haben sie mich ja engagiert, aber würden sie gern selbst was sagen?
Ja.
Und dann ist meistens kurz still und du merkst so, es rattert und bei manchen merkst du, oh, habe ich mich noch gar nie gefragt. Und dann sagen manche, nicht alle, manche sagen, ja, nein, ist mir zu viel, und andere sagen, doch, ich würde gern Danke sagen, zum Beispiel. Und dann sage ich, ja, dann sagen Sie es doch. Wie wäre es denn, wenn Sie dann einfach, bevor ich jetzt groß was sage, vielleicht startet Musik, und dann stehen Sie einfach auf und sagen Hallo und, wenn Sie möchten, gerne auch Danke an diejenigen, die da sind und die Sie unterstützt haben. Und dann gibt es sogar große Augen, die sagen dann, ja, und das darf ich das? Ist das in Ordnung? Und ich sage, wer soll es Ihnen denn verbieten? Und wenn sie es denn möchten, und dann rattert es weiter, und dann hast du wie so das Gefühl, jetzt sprudeln schon im Kopf die ersten Worte. Und wenn es dann in der Feier passiert, ja, es muss ja auch zu dem, ja, es muss auch passen. Ja, aber ich vertraue immer drauf, für wen es nicht passt, der würde auch nie sagen, er will selber was sprechen. Manchmal sind es Enkelkinder, manchmal sind es Kinder, manchmal sind es Geschwister. Und wenn die dann was sagen und als Erste das Wort ergreifen, boah, das ist wie wenn dann in dem Moment durch diesen Mut, was zu sagen, eine ganz, ganz eigene Energie im Raum ist. Machst du das? Fragst du die du begleitest, auch, ob sie selber was sagen wollen?
Tatsächlich nicht, aber das ist eine sehr gute Anregung. Also manchmal ist es ja schon so, dass dann von vornherein die dann sagen, ich möchte auch was sagen. Und da habe ich tatsächlich echt immer auch sehr, sehr viel Respekt davor. Also nicht Respekt im Sinne von, oh, wird das gut gehen, sondern wirklich, dass ich denke, ich finde das großartig. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, meine erste Trauerrede, die habe ich ja gar nicht gehalten, die habe ich ja geschrieben für meine Oma. Und dann stand ich da vorne und konnte irgendwie ein, zwei Worte rausbringen und habe dann immer echt Respekt vor jedem, der das dann schafft, der diesen Mut auch hat, das zu machen. Und also ich bin dann schon auch so, biete dann schon auch an, okay, wenn sie was sagen wollen und es bringt ihnen was, es gibt ihnen Sicherheit, dann schicken sie es mir gerne nochmal zu und ich gucke drüber. Aber in den meisten Fällen ist es ja wirklich so, das, was erzählt ist, das ist richtig, ne? Und da bin ich auch nicht in der Position zu sagen, das würde jetzt nett, vielleicht so ein bisschen, wenn die es wirklich wollen, dann gehe ich nochmal drüber und besprecht es mit denen, aber sonst, ja, sind das echt oft dann auch die Momente, die ich natürlich als Redner nie hinkriege. Aber es braucht schon, oder anders, wir sind ja so oft in so einer, denken ja so in Konventionen, ne? Wenn wir jetzt an eine Trauerfeier denken, dann haben wir gleich irgendwie so ein Bild. Klar, manchmal kommt dann schon am Anfang, wie macht man das jetzt beim Gespräch? Wir haben sowas noch nie gemacht, wie sieht denn das aus? Und dann erzähle ich halt, was man so machen kann, aber man ist ganz oft so bei so, ja klar, dann kommt Musik, dann wird geschwätzt, dann kommt nochmal Musik, dann kommt vielleicht noch ein Vaterunser, dann geht man zum Grab. Wir sind ja ganz oft in Konventionen. Das ist ja schon irgendwie lustig, ne, weil wir ja irgendwie in so einer Zeit leben. Du hast es gesagt, die Bestatter klären schon ab, irgendwie, was ist denn so das Individuelle? Eigentlich könnte man, wir wären eine brutal individuelle Zeit und trotzdem verfallen wir dann so in so dieses, wie man es halt schon immer gemacht hat. Das finde ich dann schon spannend, so auch zu ermutigen, zu gucken, okay, was sind denn wirklich Elemente, die Sie gerne dabei haben wollen? Und das fängt dann an wirklich bei, also gibt ja immer wieder, dass auf den Karten dann steht, wir bitten von Trauerkleidung abzusehen oder bitte kommt einfach in Klamotten, in denen ihr euch wohlfühlt, bis über die Musik bis hin zu Texten, die gelesen werden, oder natürlich eine Ferrero-Küsschen. Meditation am Grab.
Gerade wenn zum Beispiel dann auch das gelingt und man so einen Moment einflechtet oder zum Beispiel Angehörige selbst was sagen. Ach ja, und falls jetzt jemand denkt, ja, grundsätzlich würde ich, wenn es mich betrifft, auch gerne was sagen, aber sowas würde ich nie schaffen, ja, dann benutzt ihr bitte euren Trauredner oder eure Traurednerin und gebt denen die Worte, die ihr sagen wollt und lasst sie die sprechen. Ne? Ihr müsst ja. Soll ja nie am Mikrofon scheitern, dass man da jetzt irgendwie stehen und reden muss, sondern die Worte kann man verfassen und dann leiht euch der Redner oder die Rednerin gerne die Stimme. Ne? Also auch da macht euch da keinen Kopf. Es findet sich, wenn es so sein soll, immer einen Weg, wie man das aussprechen kann.
Ja.
Und dann auch, Fabian, das wette ich, dass du es auch erlebt hast, die wenn Angehörige was sagen und wenn sie es aus einer liebevollen Beziehung gibt und natürlich auch der Angehörige vermisst wird und Tränen fließen, ist auch für viele sagen, ja, aber wenn ich dann weine und nichts sagen kann, dann würde ich sagen, dann sind, ist meine Antwort meistens dann, sage ich, dann sind, glaube ich, alle Gäste, die da sind, erleichtert. Mhm. Die sind nämlich erleichtert, dass sie nicht die einzigen sind, die gerade die Tränen nicht zurückhalten können. Und dann ist es wie, wenn es einen Angehörigen packt, der gerade was sagt, oder manchmal auch uns als Redner, ne? Also nehmen wir uns ja nicht aus, wir sind auch keine Steine, dann ist es ganz erlösend, weil dann ist es wie so eine Freigabe. Jetzt darf ich es fühlen und es kommt ja eh. Und wenn ich in der Trauerfeier, ganz ehrlich, wann denn dann? Ich sage manchmal auch mittlerweile, bitte nicht zusammenreißen. Laufen lassen. So, es ist und das hilft auch schon. Und ich sage auch, und selbst wenn es Ihnen jetzt gerade für den Moment too much wird hier in der Feier, dann fühlen Sie sich auch bitte frei, nicht auf dem Stuhl zementiert zu sein, auch gerne rauszugehen und frische Luft zu schnappen und dann wiederzukommen, wenn es passt. Mhm. Hauptsache, es ist nicht steif, es ist nicht kein komisches Zusammenreißen und keine komische Form von steifer Pietät, sondern sich auf sich selbst einzulassen mit dem, was da ist. An Dank, an Traurigkeit, an Freude, an Lachen, an Weinen und manchmal vielleicht sogar auch an allem gleichzeitig. Und das ist zauberschön, wenn es passiert. Und da ist es dann schon gut, auch dazu Mut zu machen. Denn, und du hast es ja gesagt, darin liegt ja echte Individualität. Ne? Also das, ich glaube, keine Zeit war so frei wie die, in der wir jetzt leben, also so frei, was Konventionen betrifft. Und gleichzeitig gibt es so eine, diese von dir beschriebene Sehnsucht nach Sicherheit in den Rahmen und in den Leitplanken von Konventionen. Und hier und da tut es einfach gut, die auch aufzusprengen und zu sagen, wir machen es deshalb anders, nicht aus der Lust an der Provokation, sondern wir machen es deshalb anders als diese ominösen Leitplanken, weil der Mensch, den wir feiern, anders war. Und weil der Mensch nicht in diese Leitplanken passt, müssen wir anders feiern. Und lange, Fabian, wirklich lange, bevor ich auch die erste Trauerfeier überhaupt gemacht habe, habe ich mit damals in der katholischen Rundfunkarbeit eine Sendung gemacht mit der Bestatterin und Trauerbegleiterin, mit der Barbara Rolf. Damals war sie, glaube ich, noch in Degerloch, jetzt ist sie, meine ich, in Freiburg. Und das hat mich damals richtig geflasht, weil die hat mir im Gespräch damals erzählt, dass eine ihrer prägendsten Erfahrungen war, auf dem Weg selbst Bestatterin zu werden, die Trauerfeier für ihren Bruder war. Da gab es eine Selbsttötung und sie fand diese Feier, also die Feier war quasi anständig durchgeführt und die Tatsache, dass sie so anständig gefeiert wurde, war für sie schier unerträglich. Mhm. So, weil das ganze Leben und die Energie von ihrem Bruder einfach für sie anders waren. Und dann habe ich so versucht rauszuhören, was war denn anders? Und sie hat gemeint, ja, also ihr Bruder war immer der Mittelpunkt der Clique und hatten sich auch immer in seinem Kinder- oder seinem Jugendzimmer im Elternhaus auch getroffen und da waren die Freundinnen da und dann haben die auch ein Bierchen miteinander getrunken und haben geraucht und Musik gehört. Und dann sagt sie was mir bis heute Gänsehaut macht, würde sie die Trauerfeier für ihren Bruder noch einmal feiern können, dann würde sie die in seinem Jugendzimmer machen, die Freunde einladen, den Sarg dort in diesem Zimmer offen aufbahren und nochmal Musik hören, auf ihn anstoßen und eine Zigarette rauchen. Und das hat mich damals so in meinen kleinen Gehirnbindungen echt herausgefordert, so, was? So? Mhm. Und dann war aber ganz schnell so aus dem Herz die Stimme, ja, aber ja, genauso. Also, weil das nicht das Rezept ist, für alle so jetzt zu feiern, sondern weil es die, weil sie jetzt, glaube ich, mit dem Rückblick den Mut gehabt hätte, ihren Bruder, so wie er zu Lebzeiten war, auch in die Feier mit reinzunehmen. Und so bei der Frage, was würden wir zwei so aus, als Lerneffekte oder auch als liebevolle Lebenslektion mitnehmen? Ja, dass alle, die einen Angehörigen feiern und sich von einem Angehörigen in der Trauerfeier verabschieden, dass sie mutig genug sind, ihn so in die Feier mit reinzunehmen, wie er oder sie zu Lebzeiten war. Wenn es mit Tanzen verbunden ist, dann ist es mit Tanzen verbunden. Wenn es mit Blumen verbunden ist, dann mit Blumen. Wenn es mit einem Bierchen verbunden ist, mit Bierchen. Ich habe einmal bei einer Trauerfeier, da ist die Frau des Verstorbenen, die ist da auch zu Lebzeiten schier wahnsinnig geworden, weil der immer Cola getrunken hat. Er hat sich schon die Augen gerollt und Zuckerspiegel jenseits von Gut und Böse, aber Cola musste immer sein. Also wahrscheinlich der Klassiker in Beziehungen, gell? Ja. Man redet sich den Mund fusselig und der andere hört halt nicht drauf, aber Cola war klar. Und dann habe ich so gesagt, wie wäre es denn, wenn wir einfach auf dem Weg raus aus der Kirche, die Trauerfeier war in einer kleinen Friedhofskapelle, wenn wir aus dem Weg raus, wenn sich da jeder eine Cola schnappt. Und wir gehen quasi auf dem Weg zum Grab, jeder mit so einer kleinen Cola in der Hand. Und jeder weiß, ja, jeder weiß, dass es mit ihm verbunden ist. Wir stoßen nochmal auf ihn an und nehmen ihn so quasi nochmal mit auf. Und dann hat sie wirklich lachen müssen, indem wir gesagt so, ja, das machen wir. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich besorge die Cola. Und dann haben wir die tatsächlich auch an den Ausgang so gestellt, dass man die im Gehen mit rausnehmen konnte. Und dann gab es einfach so ein paar verdutzte Gesichter und ein paar haben schmunzeln müssen.
Ja.
Auf jeden Fall ein witziges Erlebnis. Und du hast es aber sogar noch cooler als mit Cola gemacht, ja?
Also genau, ich habe es nicht selber angeleitet, aber ich habe schon 2-3 Mal Trauerfeiern gehabt, tatsächlich, wo dann am Grab noch mit einem Bier und einmal sogar mit einem Whisky angestoßen wurde. Ich glaube, Bier und Whisky sogar bei der gleichen Trauerfeier. Also das war ein Motorradfahrer, der auch in einem, wie sagt man denn, Motorradgang wäre, glaube ich, zu viel. Motorradclub heißt es, glaube ich. Das klingt immer so nach... Der Briefmarkenclub trifft sich, aber so in einem Motorradclub war ich an alle MotorradfahrerInnen und Entschuldigung, dass ich es nicht hier genau. Auf jeden Fall, da waren halt auch welche so richtig mit Kluft und so, und auch der Chef von dieser Sektion war dann auch da, und der dann, also der war schon mit seiner Kluft und kahlrasierter Kopf und tätowiert. Also da möchte ich nicht dabei sein, wenn ich gegen dem sein Motorrad fahre. Da möchte ich echt nicht dabei sein. Aber das war schon das eine so, wo ich dachte, ja, das finde ich schön, wenn Menschen auch dann zur Trauerfeier kommen können und sich ermutigen, so sich zu kleiden, wie es auch passt, ne? Und wenn man halt mit dem im Motorradclub war, dann kommt man halt auch natürlich in der Motorradkluft. Und die haben dann, ich glaube, der Chef von der Sektion mit noch einem aus dem Club, die haben dann am Grab so ein Bier runtergezogen. 0,33, 2 Sekunden, zack. Und dann haben andere Freunde von dem Verstorbenen haben dann eine Flasche Whisky dabei gehabt oder haben schon davor vorbereitet gehabt. Auf jeden Fall 4 Gläser und die waren zu dritt. Und das 4. Glas war dann quasi für den Verstorbenen. Das finde ich einfach sehr schön, weil es, also du hast gesagt, ja, natürlich, dass man die Angehörigen ermutigen muss, dass man dem Verstorbenen gerecht wird, aber ich finde es auch wichtig, auch denen, die Abschied nehmen, natürlich auch gerecht zu werden und die auch zu ermutigen, so Abschied zu nehmen, wie es passt. Also ich mache das dann immer so im Kleinen am Ende, dass ich sage, jetzt gehen wir gleich ans Grab und dort kann sich jede und jeder nochmal mit ganz eigenen Erinnerungen auf eigene Weise verabschieden, einfach so das so ein bisschen zu ermöglichen auch, ne, dass man klar natürlich eine Blume runterwerfen kann oder Sand, aber das natürlich auch, keine Ahnung, für den einen ist es ein Kreuzzeichen zu machen und für den anderen ist es noch ein Gebet zu sprechen und der Dritte verneigt sich nochmal mit den Händen zum Herzen oder so, wie es halt auch passt. Also, dass man da halt auch so eine Bandbreite auch aufmacht.
Ja, und in der Bandbreite auch natürlich den Mut zur liebevollen Kleingeste. Ne? Also dass jetzt nicht irgendwie die laute Musik und die Zigarette und der Whisky und das Bier jetzt irgendwie, da geht es nicht um spektakulär, sondern weil es passt. Und die kleine Geste, so wie die Blume, die Verneigung, die finde ich auch, das hat mich, berührt mich bis heute jedes Mal neu. In der Feier auch, wenn es passt, weil man zum Beispiel sich in der Feier von der Urne oder vom Sarg verabschiedet oder noch eine Kerze anzündet, dann sage ich auch immer ganz bewusst dazu, im Sinne des Mutmachens, dass jeder gerne mal in sich reinhören darf, ob er die Hand behutsam auf die Urne oder den Sarg legen möchte. Also das hat, glaube ich, einen Sinn, dass es das Wort Begreifen gibt, weil in dem Moment, wo man es tatsächlich dann angreift, berührt und da würde ich fast sagen, in dem Moment findet vielleicht sogar ein tieferes Begreifen statt, dass es jetzt so ist, nämlich dass dieser Mensch gestorben ist, als wahrscheinlich nach 20 Minuten Redemonolog. Also und dieses Mutmachen so, ja, weil, na, ich bin, da schreckt man ja zurück, darf ich das jetzt, gehört sich das, was denken die Leute, wenn ich das mache? Und natürlich muss man den Sarg nicht berühren, um Gottes Willen, das ist eine Einladung. Ne? Aber in dem Moment, wo es die Person, die Feier leitet, also wir als Redner oder andere Rednerinnen, Kollegen, wenn die das sagen, dass es erlaubt ist, dann nimmt es natürlich die Hürde viel weiter runter, weil dann derjenige, der dann vorne steht, sagt, okay, mache ich oder mache ich nicht, mache ich jetzt so, wie ich es gerade fühle, aber man quasi sich nicht irgendwie noch mutiger sein muss, um sich vor allem irgendwie selbst zu ermächtigen. Und das meine ich mit diesem Mut zur liebevollen kleinen Geste, dass manchmal das Besondere auch darin liegen kann, unter Anführungszeichen einfach nur die Hand auf das Holz vom Sarg oder die bisschen raue, steinige oder auch hölzerne Oberfläche der Urne zu legen. Und das kann, weißt du, Marvin, das kann manchmal einfach schon reichen. Ich liebe das auch ganz arg, der Wikipedia sagt, er sei Volkssänger, Komiker und Filmproduzent Karl Valentin aus München. Und von dem gibt es dieses schöne Zitat: Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Und manchmal denke ich mir, dass so bewusst wie unbewusst, so rund um diese Trauerfeier, manchmal Ideen unausgesprochen so im Raum sind, wo unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure wahrscheinlich sagen würden, ja, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich halt nicht getraut. Und dann wir als Rednerinnen und Redner dann sagen, ja, doch, trau dich, mach's. Mhm. Und Fabian, wenn du magst, hab gern das allerletzte Wort, aber so dieses mutig sein hilft ja dann auch leichter, ein zweites Mal wieder mutig erneut sein zu können. Und wenn das gelingt, dann hätte so eine Trauerfeier, wie wir sie hier und da dann doch auch begleiten dürfen, echt auch was schon über diese Feier hinaus zurück ins Leben als Effekt freigesetzt.
Da kann ich nichts hinzufügen. Ja, das stimmt.
Sei mutig.
Ja, absolut. Wenn du mich das nächste Mal fragen würdest, wann warst du das letzte Mal mutig, dann werde ich dir wahrscheinlich in ein paar Monaten die eine oder andere Sache erzählen können. Ja.
Oh, da freue ich mich drauf.
Natürlich, weil ich auch oft merke, ne, ich bin ja auch so in so Konventionen drin, aber so die eigenen Möglichkeiten zu erweitern, keine Gedankenschranken sich zuzulegen und so, das ist schon auch für mich natürlich immer wieder auch ein Lernprozess. Von dem her hat sich's für mich zumindest schon mal rentiert, die Sendung heute mit dir aufzunehmen und ich hoffe auch für die Hörerinnen und Hörer zuzuhören. Das war Folge 5 und Folge 6 kommt wann, Thomas?
Na, als nächstes.
Stark. Du bist einfach
in zwei Wochen.
So clever. Du hast auch Abitur, gell?
Das ich habe aufgepasst. Ich habe aufgepasst. Immer die richtige, sichere Antwort wählen. Ja nicht aus der Deckung kommen und sagen, dass es in zwei Wochen soweit wieder ist.
Auf keinen Fall mutig sein. Nee. In diesem Sinne.
Und kurze Entwarnung, wir sind jetzt doch nicht so mutig, dass wir gesagt haben, wir machen die nächste Folge einfach ein Gespräch in Stille. 20 Minuten ohne Worte. das haben wir dann doch, das war uns dann doch zu steil. Wir haben uns dann doch für ein Gesprächsthema entschieden. Aber das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schön war's.